Ich habe das Gefühl, dass ich nah dran bin an der Sarah, die ich sein möchte. Ich habe auch so manchmal so hochmütige Momente, wo ich denke so, ah geil, jetzt habe ich das ganze Leben verstanden. Warum hat mir das keiner früher? Also solche Momente habe ich manchmal.
Magst du den Applaus, liebe Sarah?
Die Schauspielkunst und wirklich so in andere Rollen zu schlüpfen mit allem drum und dran und dann wirklich diesen Moment zu haben, in dem du selber vergisst, dass du eine Rolle spielst, eine komplett neue Welt erschaffst, das ist schon eins der besten Gefühle auf der ganzen Welt.
Ist das nicht ein Weglauf aus den eigenen Rollen des Lebens, die wir uns, wie gesagt, entweder selbst aussuchen oder zugesprochen bekommen?
Oh, das ist eine gute Frage.
Willkommen zurück in meinem Podcast Bühne frei, ein frohes neues Jahr für dich. Für dieses Jahr wünsche ich dir von Herzen, dass du deinen Träumen näher kommst, dass du die Bühne dieser Welt rockst, auch die eigene Bühne deines Lebens. Ich wünsche dir zusätzlich Verbindung zu Menschen, die dir wichtig sind, jedoch auch Verbindung zu dir selbst. Außerdem wünsche ich dir Menschen an deiner Seite, die dich unterstützen und in dir Dinge sehen, die du oft selbst übersiehst. Vielleicht hast du sogar jemanden an deiner Seite, der dir applaudiert und alles ganz toll findet, was du machst. So ergeht es meiner Gästin Sarah, darüber berichtet sie uns. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Anna, Mentorin, Moderatorin und Podcasterin. Und nun Bühne frei für meine sehr charmante Gästin Sarah Alles. Heute begrüße ich auf meiner Podcastbühne Sarah Alles. Sarah ist Schauspielerin, Synchronsprecherin, Podcasterin, Coach und, deswegen habe ich dich eingeladen, trägt den deutschen Meistertitel in Karate. Ich finde diese spannende, diese Kombi sehr spannend und hat noch ganz viel mehr Titel und Rollen, die könnt ihr alle bei Wikipedia nachlesen, selbstverständlich. Wir wollen aber heute den Menschen hinter ihren ganzen Titeln und Rollen kennenlernen, liebe Sarah. Ich freue mich, dass du Ja gesagt hast und bitte dein großartiges Publikum um den lautesten, tobendsten Applaus, den es überhaupt gibt. Bühne frei für Sarah Alles!
So. Toll. Hi. Dankeschön für diesen schönen roten Teppich.
Sehr, sehr gerne. Magst du den Applaus, liebe Sarah? Meine erste Frage.
Ja. Natürlich. Und ich habe auch lange so einen Traum gehabt, dass ich eines Tages den Deutschen Filmpreis gewinne und die Leute mir zujubeln. Und dann habe ich mich viel mit Träumen beschäftigt und habe bemerkt, dass es mir gar nicht so wichtig ist, dass da Applaus ist oder wie viele Menschen applaudieren, sondern ich habe in diesem Traum da auch immer nur die ersten Reihen gesehen. Und in den ersten Reihen saßen meine liebsten Menschen, meine Familie, meine Freunde. Und dann habe ich so bemerkt, ach, warte mal, ich brauche gar nicht den Deutschen Filmpreis. Ich habe das schon, weil meine Liebsten, die Menschen, die um mich rum sind, die feiern mich. Und solch einen Applaus habe ich auch schon mal an meinen Geburtstagen gekriegt, ja. Mhm. Also ich feiere mal gerne große Geburtstagsparty und diese Liebe, die da so in so einem Applaus zu einem rüberschwappen kann, ich glaube, das ist schon ein Gefühl, was auch süchtig machen kann. Nur wenn wir uns mit den richtigen Menschen umgeben, dann kriegen wir das ja sogar tagtäglich. Und das war für mich so eine richtig besondere, tolle, schöne Erkenntnis.
Interessant, du bist ja jetzt noch nicht so alt, also noch nicht im fortgeschrittenen Alter.
Ich sehe jünger aus, als ich bin.
Ja, ich weiß. Ich habe mich gewundert. Wikipedia hat mir dein Alter verraten. Ich habe gedacht, hui, das gibt's ja gar nicht. Und trotzdem schon diese Erkenntnis, weil ich jetzt aus Filmen, aus Geschichten, aus anderen Podcasts, gerade von berühmten, erfolgreichen Menschen weiß, dass dieser Applaus, was letztendlich vielleicht damit gleichzusetzen ist mit Liebe, Anerkennung, was wir alle benötigen, ne, in Maßen, dass es auch süchtig macht, das hast du ja auch gesagt, dass diese Erkenntnis jetzt schon da ist. Kannst du dich an diesen Moment erinnern, als du genau diese Erkenntnis bekommen hast? War das ein Applausmoment oder war das eher so ein einsamer Moment, in dem du gedacht hast, es geht auch ohne Filmpreis?
Also der Moment, als ich gemerkt habe, wow, das ist eine Droge. Und die Menge macht das Gift. Da war ich sehr klein, als ich gemerkt habe, boah, genial. Da weiß ich noch, ich habe Karaoke gesungen. All that she wants. Es war im Robinson Club. Ja, und meine Mutter war natürlich am Start und ich so, wow, das ist ja toll. Und dann habe ich aber etwas später gemerkt, dass natürlich, wenn du abhängig bist von dem Applaus und von Leistung und dich nur gut fühlst, wenn du viel schaffst und wenn du die Castings gewinnst und die Rollen bekommst und die Preise, dass das ein ganz gefährliches Spiel ist, weil du es ja gar nicht in der Hand hast. Und da haben natürlich auch ein paar einsame, sehr traurige Momente dazu gehört, Misserfolge, wo ich ja zu Hause war. Einmal habe ich den Auffangdeckel vom Entsafter auf den Boden geworfen mit voller Wut, als ich ein Casting nicht bekommen habe, was ich unbedingt haben wollte. Der ist dann zerschellt und dann habe ich bemerkt, dass man diesen Auffangbehälter nicht nachkaufen kann. Also musste ich auch noch einen neuen Entsafter besorgen. Okay, und verstehe. Ein paar Entsafter später habe ich dann bemerkt, dass ich da nach was so auf der Suche bin oder da was hinterherjage, dass es nicht ist. Und diese Erkenntnis, also die hat immer mal so ein bisschen angeklopft, aber so richtig spürbar hatte ich die tatsächlich in diesem Traum. Es war ein luzider Traum. Ich habe viel rumexperimentiert. Sarah alles kann sich für fast alles begeistern. Und das war ein Traum, wo ich das wirklich mal austesten wollte. Wie fühlt sich das an, dieses Ziel zu erreichen? Und dann habe ich bemerkt, es ist also so ein cooles Gefühl, aber das ist ja gar nicht mein Ziel. Mein Ziel ist ja was ganz anderes dahinter und so oft steht ja ein bestimmtes Gefühl dahinter. Wir wollen Dinge erreichen, weil wir uns auf eine bestimmte Art und Weise fühlen wollen. Und ich wollte natürlich auch, dass die Leute mich beklatschen und toll finden und sagen, oh, die sieht ja schön aus und die spielt so toll. Na klar, bin ich nicht frei davon. Aber das Grundgefühl darunter war, ich wollte angekommen sein in meinem Tribe, in meiner Gruppe und da anerkannt und geliebt mich fühlen. Und dann habe ich bemerkt, ach krass, das habe ich ja schon. Ist das nicht genial? Ja, das war eine total schöne Erkenntnis. Aber die traurigen Momente gehören ja meistens dazu, dass dann die Erkenntnisse kommen.
Aber du hast dich ja dann nicht ins Bett gelegt. Als die Erkenntnis kam, ist doch alles da schon. Du ackerst dich ja trotzdem ab. Wie eine Bekloppte.
Ja, also das ist interessant, was ist dass der Traum? Du das sagst. Ja. Ich würde das gar nicht so beschreiben, aber ich hatte auch mal, ich synchronisiere auch und ich hatte dann mal eine Riesenrolle angeboten bekommen. Das waren 6 Staffeln von einer Serie aus den 80ern. Different World hieß das, deutscher Titel College Fieber, warum auch immer. Und ich weiß, wir mussten innerhalb von 2 Monaten mussten wir 126 Folgen aufnehmen, diese 6 Staffeln mit 6 Regisseuren parallel. Ich habe wirklich in den 2 Monaten sehr, sehr viel gearbeitet. Und das Krasse ist, ich habe mich gar nicht erschöpft gefühlt. Also es kam mir nicht so vor wie so ein Work-Marathon, wie es war. Und ich glaube, das kann manchmal den Anschein erwecken. Und es gibt auch, ja, Tage oder Wochen, wo ich mich mal ein bisschen verzettel und die Arbeit nicht so aufgeht, wie ich es mir gedacht habe und ich dann so, Hilfe, wie schaffe ich das jetzt alles? Die gibt's auf jeden Fall. Und dennoch, ich glaube, wenn du etwas arbeitest, was dich so erfüllt, wie mich das Schauspiel oder das Coachen von anderen Menschen erfüllt, dann fühlt sich das oft nicht an wie harte Arbeit. Klar, jeder Job, jedes Ding hat so Sachen, Komponenten, die nicht so viel Spaß machen. Also wenn ich Schauspiel machen könnte und all das ohne meine Steuer jeden Monat zu machen, das wäre richtig genial, ja. Das erschöpft mich zum Beispiel sehr. Aber wenn die Großteile deiner Arbeit dir Spaß machen, dann fühlt sich das nicht so unbedingt an wie Arbeit.
Ich verstehe.
Ja.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen in der Schauspielwelt bleiben, weil wir die natürlich von außen betrachtet auch ein bisschen verstehen wollen. Ich denke gerade so an das Mädchen, von dem du gerade erzählt hast, Robinson Club, da hast du auf der Bühne gesungen. War das schon immer dein Traum, auf der Bühne zu stehen, Schauspielerin zu sein, oder kam das später in deinem Leben?
Das ist spannend, weil ich hatte schon ganz früh, wenn du mich gefragt hast, was willst du denn mal werden? dann hatte ich schon diesen Plan im Kopf. Also ich habe gesagt, ja, ich werde Schauspielerin oder Model oder Sängerin. Also ich wusste, ich will auf die Bühne. Später habe ich dann auch gedacht, warte mal, oder will ich lieber nur reich werden? Reich und berühmt. Und es hat sich dann aber tatsächlich, als ich dann mehr ins Schauspiel eingestiegen bin, so verfeinert. Und also ich singe auch total gerne auf der Bühne, aber die Schauspielkunst und wirklich so in andere Rollen zu schlüpfen mit allem drum und dran und dann wirklich diesen Moment zu haben, in dem du selber vergisst, dass du eine Rolle spielst und nur mit deinem Spielpartner eine komplett neue Welt erschaffst, das ist schon eins der besten Gefühle auf der ganzen Welt. Also diese, viele sagen vielleicht auch dann, das ist so der Flow-Zustand, in dem du gar nicht mehr denken kannst, sondern einfach nur noch bist. Und wenn wir sowas finden in unserem Job, wo wir solche Momente erreichen können, ich finde, dann ist es der absolute Jackpot. Das habe ich aber damals nicht gewusst. Ich glaube, als junges Mädchen habe ich einfach nur gedacht so, naja, Schauspielerin auf der Bühne, das ist schon cool, das mache ich mal. Aber dass da ja auch jede Menge Hochmut dazugehört, weil ob das dann so klappt, das ist ja gar nicht gesagt. Also erstens, hast du das Talent? Ich kenne unglaublich viele tolle, talentierte Schauspieler, die trotzdem nicht davon leben können. Ne? Also da gehört dann auch noch so ein bisschen Fleiß dazu und auch ein bisschen Glück. Und dass das so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, das ist schon, ich weiß nicht, was da, habe ich mir das manifestiert oder habe ich einfach Glück gehabt? Ich bin auf jeden Fall richtig dankbar und demütig und auch darüber, dass es mehrere Facetten hat und nicht nur, ach ja, ich will reich und berühmt werden.
Verstehe. Ich habe schon öfter darüber nachgedacht, wenn ich so glückliche Schauspieler sehe oder Interviews höre. Ich lese auch gerne so Biografien von Menschen, die in irgendeiner Art und Weise berühmt sind und frage mich, was ist der Spaß daran, in diese fremden Rollen zu schlüpfen? Ich frage mich das wirklich kritisch. Ich frage, was ist der Spaß? Das Leben ist so schön. Und auf dieser Welt, auf der irdischen Welt, gibt es schon so viele Rollen, die ich erfülle, die ich erfüllen muss, die ich bewusst, für die ich mich bewusst entschieden habe und gerne erfülle. Und dann gibt es die Schauspielerinnen und Schauspieler, die sagen, das reicht mir alles nicht, ich will jetzt noch eine Rolle, um den Flow zu spüren. Ich frage mich wirklich bewusst kritisch.
Ja, ist eine gute Frage.
Ist das nicht ein Weglauf aus den eigenen Rollen des Lebens, die wir uns, wie gesagt, entweder selbst aussuchen oder zugesprochen bekommen.
Also vielleicht hast du recht, es ist auf jeden Fall manchmal auch wie so ein kleiner Urlaub. Ich habe zum Beispiel bei Wilsberg, da spiele ich eine Kommissarin. Und das war auch wirklich immer einer meiner Träume. Okay. Also Tierärztin oder Kommissarin zu spielen. Beides wollte ich auch mal zwischenzeitlich, hatte ich auch mal überlegt, ob ich beides wirklich eines Tages werden will. Und wenn ich wir drehen in Köln und Münster und wenn ich da so, dann reise ich da an und dann werde ich auch zu, die heißt Isabel Wolfange, die legt morgens ihr Waffenholster an, ja, die Pistole guckt, okay, also ich gucke immer nach, ist sie wirklich nicht geladen, ist auch nur eine Software, aber das ist so zum Beispiel wichtig, nochmal nachzugucken, ist sie nicht geladen, aber in diese Welt einzusteigen, das ist schon für mich wie Urlaub und ich glaube aber, und das ist uns Menschen allen zuteil und so lernen wir ja auch über Spiel, also wenn ich mir auch so Kinder angucke, Spieltrieb haben wir alle in uns. Spielen ist etwas, wo wir lernen können, wo wir Sachen erkunden können. Es ist ja auch ein super Simulator für Situationen. Also ich glaube, ich werde in diesem Leben keine Kommissarin mehr. Aber ich habe schon einige Situationen angetestet, ja. Ich kann super Verhöre führen.
Ja, im Zivilleben kannst du ja durchaus irgendwann Zivilcourage, also deine Rolle einsetzen.
Ich wurde tatsächlich auch schon mal, da habe ich aber noch keine Kommissarin gespielt, aber ich wurde schon mal in der S-Bahn überfallen von drei besoffenen Männern und ja,
da war der schwarze Gürtel.
Ja, da hat der schwarze Gürtel mir richtig was gebracht. Erst bin ich kurz in so einen Freeze-Modus gegangen, ne? Fight, Flight, Freeze. Ich bin kurz mal eingefroren, schockgefroren, dann habe gedacht, oh Gott, das ist hier aber irgendwie der falsche Film, in dem ich mich aufhalte. Und dann kam über auch jede Menge Angst, ich hatte wirklich echt dolle Angst und auch ein bisschen Glück, Ich habe den einen sehr günstig mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen. Und dann bin ich weggerannt. Und stellte sich auch später heraus.
Er hat mir gebrochen und
schadenfroh. Ja.
Ist ja der Hammer. Das war, war so ein Filmmoment für dich.
So ein Krimi, also in dem Moment, ja, in dem Moment war es tatsächlich wirklich gar kein Filmmoment, weil ich totale Angst hatte und ich wünsche niemanden, dass er in so eine Situation kommt. Und dennoch war ich total froh, dass das hatte ich natürlich im Kampfsport trainiert, aber auch da, das ist ja Karate, habe ich lange gemacht, da hauen wir uns ja nicht besinnungslos auf die Nase, sondern wir gucken, okay, ich könnte dich treffen, aber du lernst zu gucken, du lernst auch zu sehen, okay, das ist deutlich über meiner Gewichtsklasse, vielleicht beiß ich mir mal lieber auf die Zunge, wenn der was zu mir sagt, ja. Mhm. Und da konnte ich auf jeden Fall die Gefahr ehrlich einschätzen, dass ich wirklich in Gefahr war. Aber auch da über das Spiel, über die Simulation hatte ich gelernt, okay, wie kann ich mich in so einer Situation verhalten? Und tatsächlich habe ich da gar nichts mehr überlegt oder gedacht, sondern das ist automatisch passiert und da bin ich auch sehr froh drüber. Mhm. Und deshalb sage ich auch, ey, Mütter, schickt eure Girls zum Kampfsport, weil es war eine automatische Reaktion. Und dieses Lernen durch Spielen, das finde ich so schön, dass ich das zu meinem Beruf machen konnte und es auch geklappt hat.
Das von ist daher, ja,
also Ausflüge auf jeden Fall. Und auch natürlich kriegst du ja wie kleine Leben dazu geschenkt, in denen du Dinge ausprobieren kannst, die du vielleicht sonst nicht ausprobieren würdest. Und ob das jetzt
stimmt, das ist ein so Punkt. Du kannst in einem, ja. Ja, in einem Leben nicht so viele Berufe ausüben. Wahrscheinlich.
Nee.
Also schaffst du nicht. Ja, Tierärztin.
Auf gar keinen Fall. Und auch im Synchron, wo ich dann ja gar keinen Körper habe, sondern nur die Stimme bin, da bin ich ja noch mal freier. Da kann ich Characters spielen, auf die würde mich gar keiner besetzen. Ja, also ich spreche ja Ginny, Maxine aus Ginny und Georgia. Das ist so ein Typ, der ist mir sehr ähnlich. Aber viele fragen mich auch noch zu Posey Washington aus Orange is the New Black. Das ist ich weiß noch, wie ich ankam. Das war eine meiner ersten großen Rollen im Studio und ich habe auf den Bildschirm geguckt und habe gedacht, wann kommt denn meine Rolle? Oft sieht man ja auch so ein bisschen so ähnlich aus. Und dann kam da so eine große, trainierte, schwarze Frau und ich so dachte, ah, okay, ja. das ist meine Rolle? Okay, ich gebe mal alles, ich weiß nicht, ob es passt, aber so. Und das hat dann, ja, da gehe ich dann mehr so in die tiefen Töne und Yo-Yo und konnte, die hat dann auch gerappt und konnte nochmal andere Facetten, die auch in mir drinstecken, aber ich konnte die ausleben und ich glaube, das ist so, das ist das Schöne am Schauspiel, am Synchron, dass du das so leben darfst für den Moment.
Verstehe. Ach, danke, dass du das so erklärst. Das war mir noch gar nicht so bewusst. Ich frage mich gerade, kannst du dich, du musst ja Texte auswendig lernen, vermute ich.
Mhm. Das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, der macht mir nicht so viel Spaß, das alleine sich hinsetzen und das auswendig lernen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Lässt du dich, habt ihr da ein bisschen Spielraum? Also gerade im Film? Oder ist das strikt nach Drehbuch?
Das kommt immer auf den Regisseur und auch auf den Autor. Also wenn ich Regisseur sage, meine ich auch Regisseurin und Autorin und so weiter. Mhm. Da kommt es ganz genau darauf an, wie die das haben wollen. Weil es gibt manche, die mögen das, wenn man sich das mundgerecht macht. Und manchmal sind auch gerade so Infotexte, ja, wir haben von Fridolin Ferdinand die Fingerabdrücke aus der KTU und es hat sich herausgestellt, es ist ein 8er Projektil. Also manchmal darf man sich Sätze, die so ein bisschen holzig klingen, mehr wie gesprochene Sätze zurecht machen. Aber es kommt auch manchmal gar nicht gut an. Und da gilt es, das vorher in Erfahrung zu bringen, damit du weißt, okay, darfst du hier so ein paar Worte rausstreichen oder ich mag es ja lieber, wenn du es dir selber mundgerecht machen darfst, weil ich würze eigentlich jede Rolle sehr gerne mit einer Prise von Sarah. Weil das macht es ja auch besonders, dass ich die Rolle spiele. So Robert De Niro macht das auch total gerne. Du siehst in jeder Rolle halt Robert De Niro. Aber es gibt dann auch andere Schauspieler, wie zum Beispiel Daniel Day-Lewis, der sich sehr, sehr lange auf Rollen auch vorbereitet und dann ein Teil von sich eher ablegt und da jedes Mal eine völlig neue Figur
erstellt. Sag mal, Daniel Day-Lewis, was spielt der? Sag mir gerade nichts. Sag mir mal einen Film.
Diesen blutigen Hollywood-Film.
Damit wir gerade mitkommen.
Siehst du, und genau so ist es nämlich. Weil du kennst ihn nicht, weil er jedes Mal so komplett anders ist. Und ich glaube, der hat mit jedem oder fast jedem seiner Filme auch einen Oscar gewonnen. Also,
ach, interessant. Na, guck mal.
There Will Be Blood zum Beispiel hat er gespielt.
Na, okay, verstehe.
Und genau, und da ist halt die Frage, was ist gewünscht? Wollen die, dass du das so zurücklegst? Oder wollen die, dass du ja die Rolle selber interpretierst und so ein bisschen von dem mitbringst, was du auch, was du auch hast, was dein Spark ist? Und das gilt es vorher herauszufinden. Ja, und ich wollte auch noch sagen, als du meintest, was ist daran das Besondere und so am Spielen, ich kann nur jedem, du hast ja auch viele in deiner Community, die auch so ihre Speaking Skills ein bisschen verbessern wollen und selbstbewusster, ich kann jedem empfehlen, Leute, spielt Impro-Theater. Weil das habe ich letztes Jahr angefangen und das hat irgendwie mir nochmal so eine komplette Welt neu eröffnet und es macht so viel Spaß und es ist für jeden gut und man nimmt so viel mit fürs Leben, weil du auch, du kommst immer regelmäßig in diesen Moment beim Impro-Spielen, wo du so denkst, so ich habe einen Knoten im Gehirn und ich weiß nicht, wie ich aus dieser Situation hier wieder rauskomme und das passiert einem ja auch manchmal im Leben. Und du lernst in diesen Situationen nicht sofort in Fight, Flight, Freeze Überlebensmodus zu gehen, sondern da zu bleiben und zu merken, ach, es ist ja gar nicht so schlimm, in so einem Moment zu sein. Ich überlebe ja, es ist doch völlig okay und daran den Spaß zu empfinden. Also das war für mich so ein Learning und ich glaube, wenn man Impro-Theater spielt, egal ob jetzt auf hohem Niveau oder mit Laien, dann merkst du, was der Zauber des Spielens ist fürs Leben.
Ja, du hast mir schon ganz viele Erklärungen mitgebracht heute. Finde ich ganz, ganz cool. Rollen. Ich möchte bei dem Thema Rolle ganz kurz hängen bleiben. Ich hatte heute Morgen noch eine Klientin hier bei mir. Da ging es auch um Kommunikation. Einfach nur als Beispiel. Also sie kommt auf die Arbeit, besetzt eine Rolle durch ihren Titel und ihre Aufgabe und ist total selbstbewusst, kann im Meeting gut kommunizieren, meldet sich zu Wort, kann für ihre Dinge und so weiter einstehen. Sobald sie ihre Rolle auf der Arbeit verlässt, kann sie nicht mehr kommunizieren. Nicht selbstbewusst ist sie nicht sie selbst so. Und dann fragt sie sich gleichzeitig, wer bin ich überhaupt ohne diese Rolle, ohne diesen Titel, weil sie da auch viel Zeit verbringt, weil ihr das ganz viel bedeutet. Und an diesem Rollenthema haben wir heute Morgen gearbeitet. Da habe ich noch an dich gedacht, habe ich gesagt, heute Nachmittag habe ich eine Schauspielerin da. Frage ich sie mal, wer bist du ohne deine ganzen Rollen? Also geht dir das vor allen Dingen dann, du hast gerade auch erzählt, du fühlst dich richtig rein, du bist ja die Person, du kommst so in den Flow, dass du vergisst, dass du Sarah bist. Auf einmal bist du jemand anders, du bist mit anderen Menschen zusammen, fühlst vielleicht andere Dinge zu anderen Menschen. Das ist auch mal übrigens eine interessante Frage. Fühlst du wirklich zu anderen Menschen andere Dinge als zu Hause? Interessant. So, aber das ist eine Zwischenfrage, eine gute Frage. In Klammern. Dann kommst du nach Hause. Ja, brauchst du lange, um wieder du zu sein? Stellst du dir auch manchmal die Frage, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Verliert man sich dann nicht irgendwann? Gott, das waren jetzt viele Fragen, aber du verstehst chronologisch.
Eine nach der anderen.
Wenn du aus der Rolle hüpfst und nach Hause kommst erstmal, genau, wie kommst du wieder zu dir zurück?
Okay. Da gibt es so eine total schöne kleine Übung, die mache ich auch, wenn ich emotional anstrengende Rollen zum Beispiel spiele, wenn ich was spiele, was mir sehr fern liegt und auch vielleicht eine Realität ist, wo ich nicht drin, also da will ich nicht drin bleiben, Vergewaltigungsopfer, Mörderin oder so, das möchte ich mit der Rolle wieder abstreifen. Und dann stelle ich mich so hin und streife die Rolle wirklich ab. Also ich mache so.
Verstehe.
Also streife meinen ganzen Körper so ab und boah. Mach hier.
Jetzt hat sie Sarah gerade uns gezeigt, was sie. Genau. Ist gerade aufgestanden und hat uns die Übung vorgeführt. Genau. Ja.
Genau. Ich streiche meinen Körper mit den Händen so nach von oben nach unten ab und ich bedanke mich bei der Rolle, die da zu mir gekommen ist, mit all den Ideen und lasse das dann auch wieder gehen. Und ob das jetzt spirituell ich das so wirklich diese Rolle dann abstreife oder ob es auch für meinen Körper so ganz klar diesen Übergang markiert von einer Rolle zur nächsten. Das weiß ich nicht. Es funktioniert jedenfalls sehr gut. Und vielleicht auch für all die Eltern, die gerade zuhören. Ich kenne das nämlich manchmal auch. Bin selber Mama. wenn du gerade noch so voll in deinem Work-Mode warst und hast noch 10 Dinge im Kopf und die 5 E-Mails, die du eigentlich noch schreiben müsstest, aber du machst das jetzt nicht, sondern du sprintest los zur Kita oder Schule, holst dein Kind ab oder fährst es irgendwo anders hin und bist aber im Kopf eigentlich noch ganz woanders, nämlich bei der Arbeit. Und da probiere ich auch, mir jedes Mal diesen Moment zu nehmen. Und dazu muss ich nicht mehr stehen. Meistens sitze ich nämlich im Auto und stelle mir aber so einen Timer für 3 Minuten, mache einfach die Augen zu und stelle mir vor, wie ich das so alles abstreife und loslasse und dann diesen Shift mache, wo ich wirklich mit meiner Präsenz und meiner Energie mit meinem Kind sein möchte. Und natürlich, also das habe ich erst mir so angewöhnt, seit ich ein Kind habe, aber wir können das natürlich auch machen, bevor wir unserem Partner begegnen oder wenn wir unsere Eltern nicht regelmäßig sehen, dann wenn wir unseren Eltern begegnen, denn jeder, dem wir begegnen wollen, hat ja eigentlich so 100% unsere Präsenz und Aufmerksamkeit verdient und nicht, dass wir im Kopf eigentlich noch ganz woanders sind. Mhm. Und du hast mich ja dann auch noch gefragt, wer bin ich denn dann, wenn ich das so abstreife? Und das ist, lustigerweise gibt's in meinem Podcast dazu eine Meditation, weil ich mir diese Frage auch schon öfter gestellt habe und die Medi ist ungefähr so aufgebaut, dass du ja Augen schließt, ankommst und alles abstreifst. Dein Beruf, dein Namen, deine Klamotten, dein Schmuck, alle Sachen, also alles von dir lässt du erstmal so los. Kleiner Spoiler, dann auch noch deinen Körper, also du lässt das alles los und fühlst dann einfach nur so rein, okay, wer bin ich denn dann? Und es ist total spannend, weil es ist eine Meditation, die ich auf diese Art und Weise auch mal in der Meditationstrainerausbildung selber erlebt habe. Und ich habe auch richtig so wie so Widerwillen bemerkt, dass ich so dachte, nee Mann, ich liebe meinen Beruf und ich will nicht alles loslassen. Also richtig so, habe ich so festgehalten an den Dingen und wollte gar nicht alle Rollen abstreifen und so. Ich wollte das alles behalten, weil ich das schön finde. Und als ich das aber so alles losgelassen hatte, habe ich so gemerkt, okay, wahrscheinlich bin ich irgendwie so eine Art von Wesen, auch wenn ich keinen Körper habe. Mhm. Und da ist viel von so einer Energie, die so eher so hüpfend ist, so verspielt. Ich bin ein verspieltes Wesen. Ich liebe es zu spielen. Ich liebe es, kleine Zaubertricks in der Welt zu entdecken, die unser Leben leichter und lustiger machen. Und ich merke, ich bin auch so irgendwie da so auf der Suche. Also ich gebe zu, ich bin ein bekennender Selbstoptimierer. Ich finde es so schön, wenn man seinen Schlaf optimieren kann, seine Zeit. Und ich suche immer überall diese kleinen Tricks. Und manche Sachen mache ich dann auch echt so ein bisschen so, boah, ja, das halte ich jetzt voll durch. Und dann merke ich, ah ja, ist ein Quatsch gewesen, lasse ich wieder los. Aber ich bin ein verspieltes, auf der Suche liebevolles Wesen, wenn alles mal so weg ist. Und ich glaube, in solchen Momenten kann man an seine Essenz kommen, wenn man das mal alles so weglässt und sagt, okay, ich bin eine Frau und ich will geliebt werden und ich will attraktiv sein. Und wenn das alles mal so von einem abfällt und man sagt so, ja, dann bin ich das. Und weil dieses Verspielte und Lustige und nach Leichtigkeit strebende, das bin ich immer. Also ich meine, natürlich habe ich auch mal einen Scheißtag und weine und dann bin ich nicht so leicht oder so. Aber das ist so die Grundform, wo ich immer wieder zurück will und was ich auch anderen Menschen geben will. Und vor kurzem ist ein ganz, ganz enger Freund von mir verstorben und der hat mir mal das wunderschöne Kompliment gemacht. Der hat gesagt, ja, Sarah, ich bin so gerne mit dir, weil mit dir fühle ich mich so leicht. Und da habe ich das gemerkt, dass das wohl, dass das ich wohl bin, wenn ich alles abstreife. Aber es ist auch eine spannende Frage. Ich würde sie dir gerne zurückstellen, falls du sie dir noch nie gestellt hast.
Ich stelle mir die Frage, seit ich bin 45. Ich würde jetzt sagen, seit 25 Jahren stelle ich mir die Frage. Und ich stelle mir auch gleichzeitig die Frage, dass schon länger, warum dieser Applaus für mich wichtig war. Also das ist ja auch eine transformierende Reise, auch meine natürlich. Ich habe meinen Podcast bewusst Bühne genannt, Bühne frei. Ich habe irgendwann mal gesagt, so, ich möchte mir das jetzt eingestehen. Ich möchte die Bühne, ich möchte den Applaus, das ist geil. Weil wenn du das einmal laut aussprichst, dann ist alles andere leichter. Vorher habe ich mich dafür getadelt und geschämt. Genau. Und genau dieses Abstreifen, das ist auf jeden Fall ein super, super, super Tipp. Genau, und ich bin genauso wie du auch noch auf dem Weg und genau, weiß auch fast, noch nicht ganz, aber fast, wie ich darunter bin. Das ist, fühlt sich richtig gut an. Das ist richtig gut. Genau, so dieses, ich habe das Empathische und ich liebe es, mit Menschen in Verbindung zu gehen. Ja. Ich möchte Menschen begegnen auf Augenhöhe, egal welche Titel, welche Rollen die haben, die Menschen und ich auch natürlich. Ich war sehr lange Führungskraft in meinem Leben, sehr lange, über 25 Jahre und habe mir so dieses von oben herab antrainiert, ungewollt. Das ist ja automatisch, das ist dann eine Rolle. So.
Wird auch ein bisschen erwartet, ne? So dann.
Genau, und dieses Abzulegen, diese Rolle, so, wenn ich was sage, dann hören mir Menschen zu. Du verstehst dann ja auch, dass wenn du ohne Titel in einem anderen Kontext, Rahmen irgendwo bist, dass es nicht so sein muss, auch nicht so sein darf, dass du auf einmal ohne Titel gehört wirst. Und sich das zu erkämpfen, aber und sich selbst erstmal in die Augen zu schauen und zu fragen, ja, wer bist du eigentlich ohne deine ganzen Cheftitel? Wer zum Teufel bist du eigentlich? Ja, es war eine spannende Reise auch bei mir. Interessant.
Schön. Und mir ist auch noch was eingefallen, wie wir diese Rollen natürlich auch total nutzen können. Also auch für deine Klientin, weil wenn sie auf der Arbeit kommunizieren kann und dann, wenn sie privat ist, das weg ist, ne? Also ich würde auch als Coach immer, wenn jemand sagt, ah, ich will das gerne erreichen, aber ich kann das nicht, dann frage ich ganz oft so nach der Ausnahmefrage, so. Aber gab es vielleicht einen Moment, wo du das schon mal so hattest und so umsetzen konntest? Und sie kann das ja ganz offensichtlich auf der Arbeit. Also das heißt, diese Fähigkeit ist in ihr und die ist ja nicht weg oder aus, nur weil sie dann auf einmal privat ist, sondern sie fühlt sich halt sicherer, wenn sie über die Dinge redet, hatten wir vorhin schon, wenn wir Dinge öfter schon getan haben oder eine Routine darin haben, da wo sie sich auskennt, da kann sie auch super kommunizieren. Und vielleicht könnte es ihr auch helfen, wenn sie sich vorstellt, okay, ich nehme diese Rolle, diese taffe Businessfrau, so sehe ich sie jetzt, wer weiß, ja. Ich nehme die mal mit. Also ich streife die ganz bewusst nicht ab, sondern ich nehme sie mit. Und so kann man überlegen, okay, welcher meiner Anteile, welcher meiner Rollen, die ich im Leben eh schon spiele, kann mir denn jetzt für das helfen? Also ich habe ja schon revealed, für mich ist Steuer, ist für mich der, mag ich gar nicht gern alles. Ja, auch viele Sachen, die, ich habe das auch so wie du, ich mache gerne Sachen mit Menschen zusammen. Ich bin nicht so gerne so und setz mich hin und lerne alleine Text. Ich kann es super, wenn jemand mit mir zusammen Text lernt. Ich habe auch eine Freundin, die liebt das und die lernt oft mit mir Text. Liebe Grüße an Setti. Und da überlege ich mir aber ganz oft, wenn ich meine Steuer mache oder so, stelle ich mir vor, ich bin meine eigene, sehr fleißige und pflichtbewusste Assistentin. Und dann stelle ich mir einen Timer und mach so, tu so wirklich so, ich überliste mich im Kopf und ich mache da so ein bisschen Gamification rein, ne, damit es für mich nicht so langweilig ist. Aber ich sage jetzt, okay, Assistentin Sarah, wie schnell kannst du jetzt den Oktober alle Belege raussuchen, die noch fehlen? Und mach einen Timer und so drrr, geht's los. Und dann fällt es mir lustigerweise leichter, obwohl ich ja die gleiche bin, ja. Ist ja nur ein bisschen sich selber auszutricksen.
Das ist aber ja richtig cool.
Ja, das kann das und das kann jeder nutzen. Ja.
Total cool. Ja, total cool. Ja, ja, genau. Also wir haben tatsächlich bei ihr jetzt nur um auf diese Frage zu antworten, wir haben für sie eine andere Rolle nicht erfunden, sondern wir haben sie beschrieben. Wir haben alle Fähigkeiten gesammelt aus all den Rollen, wo sie sich stark und selbstbewusst fühlt. Und haben über diese neue Rolle, wo einfach nur ihr Vorname steht, den sie auch sehr mag, einfach diese ganzen Fähigkeiten runtergeschrieben und haben dann wirklich geübt, dass sie dieser Rolle bewusst wird und diese Rolle immer, auf diese Rolle immer zurückgreifen kann, egal wo sie ist. Das war so der Trick. Genau, und das ist, also ist gut gelaufen, auf jeden Fall, genau.
Ja, super. Und das kann man auch für sich zu Hause wieder nutzen, genau total. Wie du es sagst. Also so eine ähnliche Übung mache ich auch, wenn Leute kommen und sagen, ja, und ich bin so, aber ich will auf der Bühne so sein. Und dann gucke ich erstmal, okay, wie willst du denn auf der Bühne sein? Dann gucken wir so nach Kraftadjektiven, wie bist du denn, wenn du in deiner Kraft bist? Und so, und gucken, meine Kraftadjektive, die nicht nur für die Bühne gelten, sondern fürs Leben sind zum Beispiel großzügig, Also wenn ich in meiner Kraft bin, bin ich voll großzügig, bin ich charmant und kreativ. Und wenn mir blöde Dinge passieren in meinem Leben, dann frage ich mich, weil dann in dem Moment bin ich ja gar nicht in meiner Kraft. Und dann lohnt es auch nicht zu fragen, assoziativ, okay, oh Gott, was soll ich denn jetzt tun? Sondern dann lohnt es sich zu fragen, okay, was würde eine kreative, großzügige, charmante Frau jetzt tun in dieser Situation? Genau. Ja, eher so dissoziativ, ich bin's ja gar nicht, aber was würde diese Frau tun? Und verrückterweise, sowohl bei mir als auch bei meinen Coaching-Klienten, kommen dann neue Antworten. Und aha, wie würde denn eine charmante Frau im Interview auf eine Frage reagieren, die sie gar nicht gefragt werden will? Ich weiß noch, war ich in ein Interview eingeladen, und ich habe noch vorneweg gesagt, weil ich wusste, mein Mann, der auch ein bisschen prominent ist, Timon von Berlepsch, Magier und Hypnotiseur, er hat hiermit auch einen Platz jetzt hier bekommen. Aber ich habe vorher gesagt, ja, gibt's irgendwas, was ich nicht gefragt werden will und so. Und meinte ich, ja, ich würde gerne über mich und über meine Arbeit sprechen und nicht über meinen Mann. Ich weiß, der war ja schon mal auch ein paar Folgen vorher da. Und dann fragt sie mich doch tatsächlich als erste, eine der ersten Fragen, wie ist das denn mit einem Magier und Hypnotiseur verheiratet zu sein? Ja. Und ich dachte so, hab kurz innerlich gekocht.
Das
und
geht um mich.
Ja. Und hab dann so, dann kam so zum Glück sofort diese Frage in meinen Kopf, okay, was würde denn eine charmante, großzügige, kreative Frau jetzt sagen? Die würde nicht sagen, du bist voll doof, ich hab dir doch gesagt, du sollst mich das nicht fragen, finde ich voll gemein, dass du jetzt vor laufender Kamera live, was soll ich da jetzt sagen? Ja. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist doch super. Der liest mir jeden Wunsch von den Augen ab. Und was aber übrigens noch ein Wunsch ist für mein Leben, und diese Technik nennt sich Touch and Turn, also erstmal die Frage, die sie gestellt hat, kurz touchen und dann turnen in das, worüber du eigentlich reden wolltest. Mhm. Ja. Also hier, ich schmeiß hier alle Zaubermittel sehr raus.
Sehr geil, Touch and Turn. Genau, das kenne ich auch in der Kommunikation im Gespräch. Ne? Wenn das hatten wir heute auch. Wenn du dich in einer Gruppe wiederfindest und dann wird gelästert und die ganzen Krankheiten aufgezählt über Jahre. Ne? Also wir haben sehr oft so Gespräche, alles negativ.
Also ganz uplifting, Gefühl. Ja.
So total so. Und dann kannst du ja sagen, ja, der Bundeskanzler ist so und so, aber, und dann richtest du einfach den gleichen, oder nicht, der Bundeskanzler war jetzt einfach nur ein Beispiel, nimmst du den gleichen Kontext, formulierst du das positiv und zack, auf einmal fangen alle an, positive Aspekte an diese Person, an diese Menschen, an diese Sache, an diesem Thema zu finden. Das kann man auch in einer Gruppe sehr gut machen. Richtig gut, weil viele Menschen einfach sehr oft einfach mitmachen. Nicht einfach, weil sie sich nicht anstrengen wollen, gerade so im privaten Kontext. Man redet ja manchmal einfach mit, einfach um einen entspannten Abend zu haben. Und dann findet man sich nach einer Stunde in so einer negativen Energie wieder, in dem alle über Krankheiten, über Politik oder irgendwas Schlechtes reden. Und du kannst ja auch so ein Turner sein, in deinen Worten zu sagen, touch mal die Frage oder das Thema und dreh's um. So, und finde mal ein bisschen was Positives in dieser Welt. Das ist gut. Und dann zack, die gleichen Menschen reden dann ganz anders und finden dann positive Dinge. Das ist auch so ein Trick. Also genauso.
Das ist ja ein toller Trick. Den nehme ich mir auch mit. Einfach das Gespräch, anstatt sich darüber zu ärgern, in welche Richtung das geht, selber führen in eine Richtung, die einem gefällt.
Und gar nicht übers Maul fahren, so von wegen, hört mal auf und negatives Zeug zu reden, sondern ja, ich gebe euch recht, jedoch so, und dann zack, ist das Gespräch oder schon gedreht.
Ja. Ah ja, stimmt, das macht der und der Regierungschef ja nicht so gut. Und was mir aber bei dem und dem aufgefallen ist, der kann das richtig gut. Habt ihr das auch gehört? Da finde ich den ja super und so.
Genau, so kann man die Welt ein bisschen nicht verbessern, aber ein bisschen
die Stimmung heben in der Welt. Ja, aber ich habe auch noch einen Tipp für dich und alle Zuhörer, was so Lästern angeht. Also ich läster ja nie, nur so.
Ja.
Aber ich habe mit ein paar Freunden den Deal, dass wenn wir uns gegenseitig beim Lästern erwischen, mein Mann ist auch in dem Deal mit drin, dass wir uns das dann spiegeln und sagen, oh oh, weil ganz oft, wenn wir lästern über Personen jetzt, die wir persönlich kennen, ne, also jetzt Bürgermeister oder Regierungschefs, denen kann man das selten dann persönlich sagen, aber wenn wir die Person wirklich kennen und über die lästern mit einer anderen, dann ist es meistens so, dass wir mit der Person, über die wir reden, ein Thema haben uns aber nicht trauen, das der Person selber zu sagen.
Zu sagen.
Und ja. In unserer, ich sage jetzt mal Anti-Lester-Clique, so einen Namen hat sie nicht, aber so habe ich sie jetzt genannt.
Sehr gut, ja.
Warte, man muss ja positiv formulieren. In unserer Ich spreche die Wahrheit-Clique sage ich dann, also haben wir so den Deal, dass wir so sagen, aha, du findest es also richtig doof, was sie da gemacht hat. Ich glaube, du willst ihr das mal selber sagen. Mhm. Und dann ist so der Deal, dass man sagt, ich glaube, du hast mich gerade beim Lästern erwischt. Da werde ich doch mal die Person anrufen und ihr das direkt sagen. Also ist nicht so einfach, geht auch nicht immer. Mhm. Und es bringt total viel Ehrlichkeit auf den Tisch, weil natürlich ist die Botschaft meistens da viel besser aufgehoben. Zu sagen, ey, hier übrigens neulich bei meiner Keynote, wo du kurz so eingeschlafen bist, das hat mich verletzt. Ich wünsche mir, dass du nächstes Mal wach bleibst oder so, ja? Also lieber demjenigen direkt sagen.
Wer war die Person, die eingeschlafen ist bei deiner Keynote?
Nee, das habe ich mir ausgedacht. Ich wollte keine echte Situation benennen. Mir ist tatsächlich aber eine Situation aufgefallen, mit einer Spielpartner oder Spielpartnerin, das verrate ich nicht, die so sehr immer ihr eigenes durchgezogen hat. Mhm. Oh, jetzt habe ich doch die gesagt. Naja, egal. Und ich fand es so schade, weil ich natürlich mit dieser Person zusammenspielen wollte und gar nicht so gemerkt, keine Connection gespürt habe. Und dann habe ich das meinem Mann gesagt und der so, ich glaube, du willst da mal was persönlich klären. Und ich so, damit habe ich gar keine Lust drauf, aber wer hat sich denn so einen Quatsch ausgedacht? Doch nicht
ausgedacht.
Ja, genau. Und dann habe ich das gemacht und natürlich, das war erstmal ein bisschen awkward und auch seltsam und ich habe es mal ganz gefühlvoll gemacht mit WWW, also auch so einer anderen Technik. Und es hat total was verändert. Wie geil. Bin ich erstmal zu meinem Mann gegangen und habe mich bedankt.
Was für ein wertvoller Tipp. Ich danke dir auch dafür. Das ist ja Wahnsinn. Du hast irgendwann mal, springen wir mal zurück, Zuckerrate. Interessiert mich auch, ne? Bevor wir jetzt zu deinem Coach-Dasein kommen, das ist ja auch eine Rolle. ich habe das meinem Mann erzählt. Ich habe zu ihm gesagt, weil mit Schauspielerei kann ich ihn nicht catchen. Ich habe gesagt, ich habe heute eine Aufnahme mit jemandem, der einen schwarzen Gürtel da war der hellhörig. Also wenn ich gesagt hätte, Schauspieler, hätte ich gesagt, schon wieder irgendwas Berühmtes, interessiert mich alles nicht. So, aber schwarzer Gürtel, das hat ihn auf jeden Fall interessiert, weil er hat einen braunen und hat gesagt, das ist aber gut, das ist aber cool. Also das muss man erstmal hinkriegen.
Habe ich mit dieser Rolle Eindruck gemacht.
Ja. Ja, diese Rolle hat bei meinem Mann Eindruck hinterlassen.
So, ja, scheinbar und der erste Dan ist ja auch eine schwere Prüfung. Da muss man auch ganz schön was auswendig lernen und was zeigen und so. Das weiß ich noch, auch wenn es schon ganz, ganz schöne Weile her ist.
Ganz lange her ist. Okay. Warum? Also nicht, warum ist so eine blöde Frage. Also bis zum Schwarz muss man sich erstmal durchkämpfen. Man hätte auch sagen können, ich bin gut und jetzt lege ich mich auf die Couch. So wie nach der Erkenntnis, die Liebe habe ich doch schon da. Warum bis zum Schluss gehen?
Gute Frage. Und ich bin tatsächlich sehr gut darin, Anfänge zu machen und Ideen auch so anzustoßen. Und dann irgendwann wird es mir aber oft langweilig. Und dann, also ich fange so ganz viele Dinge an, auch in meiner Jugend dann, oder Jugend, junges Erwachsenenalter, dann hatte ich mal einen Klamottenladen, einen Kameraverleih. Also mir hat das so Spaß gemacht, Business-Ideen und Dinge aufzubauen. Aber dann so das Everyday-Life damit war mir dann doch... habe ich gemerkt, oh, jetzt gibt's ja gar nicht mehr hier was Neues. So. Und dann war es auch ein bisschen viel, ehrlicherweise. Und wie war das beim Karate? Also erstmal, ich bin zum Karate gekommen, weil ich Karate Kid gesehen hatte.
Ah,
und natürlich ja, ich auch. Selber auch so cool sein wollte und innerlich und äußerlich so stark und so weiter. Und damals gab es noch Telefonbücher. Da habe ich ein Telefonbuch aufgeschlagen und die erste nächste Karateschule rausgesucht und bin dann bei Nippon Berlin gelandet. Und das war, dieses Studio war auch ein bisschen wie eine kleine Family. Und es hat mich da sehr da gehalten. Ich hatte einen ganz tollen Trainer. Ich habe mich dann natürlich da auch verliebt. Das war mein erster Freund da. Und irgendwie das war... mich hat da ganz viel gehalten. Ich hatte auch da hatte ich eine sehr steile Erfolgskurve. Ich bin nach kurzer Zeit, ich glaube nach ein oder 2 Jahren, weiß nicht mehr genau, bin ich ins Bundeskader gekommen, also in die deutsche Nationalmannschaft. Und da hatte ich dann auch wie so eine Family, wie so eine Community. Und tatsächlich, als ich mich dann wirklich für Schauspiel entschieden habe und gemerkt habe, okay, wenn ich Drehtage habe, dann kann ich halt nicht zu Karate-Turnieren und irgendwie ist es nicht so ganz kompatibel. Das ist mir richtig schwer gefallen, das, mich für eins zu entscheiden, weil beides waren ganz wichtige Herzstücke meines Lebens. Mhm. Und ja, dann hatte ich aber auch, irgendwann war ich mit diesem Freund nicht mehr zusammen. Dann hat mich da nicht mehr so viel zu halten gehalten.
Ach, die
aber
die Liebe, ja, ja,
die Liebe hält uns auch so an Dingen
schon wieder
dran.
Die Liebe.
Und, ja, und für mich ist auch schon ein bisschen so ein kleiner Antrieb, war auch die Competition und die Turniere. Und ich brauchte bestimmte Gürtel, um überhaupt an bestimmten Turnieren teilnehmen zu können. Ich weiß, an einem Turnier, da bin ich hingefahren und da haben die vor Ort erst gemerkt, dass der Gürtel, den ich habe, zu niedrig ist für das Turnier. Da musste ich am selben Tag des Turniers noch dort vor Ort eine Gürtelprüfung ablegen. Also das war crazy, sage ich dir. Das ja, war jetzt nicht meine beste Prüfung, aber die haben mich dann
geschafft.
So, ah ja, ja, sie hat bestanden. Okay, sie kann zum Turnier. Und das hat mir geholfen, da durchzuhalten. Ja.
Und du bist deutsche Meisterin in Karate plus englische Meisterin in Karate? Ist das, habe ich das richtig gelesen?
Und das war so lustig, weil ich war dort zum Austausch in England für ein halbes Jahr. Und dort habe ich dann auch mit Karate angefangen und gemerkt, ah krass, über den Sport. Weil tatsächlich war das gar nicht so einfach als Deutsche in einer englischen Schule. Und dann gab es so ein paar andere noch Foreign Students, so hießen die, ein paar andere Deutsche. Und ich habe gemerkt, irgendwann hing nur noch die ganzen Foreign Students, die hauptsächlich Deutsche waren, in einer Ecke und haben gar nicht so, also das, was man sich eigentlich wünscht, wenn man Austausch macht, für ein halbes Jahr so richtig mit den Leuten so in Begegnung zu kommen. Und dann habe ich gemerkt, ich möchte nicht mit den Deutschen die ganze Zeit Deutsch reden, ich bin ja hier für Englisch. Und dann bin ich dort zum Karate gegangen. Und dann haben die gemerkt, die ist ja ganz gut hier. Und haben mich dann gleich auf die UK-Meisterschaft draufgesetzt. Und das habe ich gewonnen. Ja.
Ist ja geil.
Ja, okay. So ist das damals passiert. Und dann war ich aber auch.
Für die andere Flagge hast du auch da gewonnen. Ist ja der Hammer.
Das zack,
ist ja
klasse. Eingesammelt.
Zack. Ja, super. Auch da hat Mama applaudiert und war stolz wahrscheinlich.
Voll. Wobei sie hätte eigentlich lieber, dass ich Ballett gemacht hätte, anstatt Karate. Habe ich dann auch mal gemacht. Aber ja, und ich finde, und die Schwarzgurtprüfung war auch wirklich nochmal, da musste ich mich dann so ein bisschen disziplinieren. Aber ich wollte einfach auch sagen können, ich habe einen schwarzen Gurt in Karate.
Ja,
ich habe es completed. Dann war es auch okay, das aufzuhören. Und aber ich merke, bei allem, was ich tue, sind die Menschen, mit denen ich das tue, so fast das Allerwichtigste. Also ich trainiere jetzt kein Karate mehr, aber ich gehe in ein Studio, was auch gar nicht so weit von mir entfernt ist. Himosa heißt es. Und ich liebe den Studiobesitzer, der auch da Trainer ist, Ichi. Der ist, ja, der schafft es einfach auch dort, an diesem Ort, wieder wie so eine Familie, wie so eine Community zu schaffen. Und dann ist es auch viel einfacher, zum Sport zu gehen. Also wenn du entweder einen Sportbuddy hast oder wie so einen Verein, oder dann hat es irgendwie nochmal so einen tieferen Sinn, außer ja, ich bewege meinen Körper. Das sollte eigentlich Grund genug sein. Aber hey, für mich funktionieren am allerbesten die Sportarten auch, die so eine Gamification, so ein Sport. Ja, so ein beim Kampfsport denke ich ja nicht, okay, jetzt trainiere ich richtig cool mal meinen Popo, sondern ich denke, okay, ich will nicht getroffen werden und jumpe nach da und dies und so. Und merke gar nicht, wie anstrengend das eigentlich ist. Und solche Sportarten fallen mir zum Beispiel sehr leicht.
Verstehe. Ich spiele in einer Mannschaft, in einer Hobbymannschaft im Verein Volleyball. Und das schon seit sehr langer Zeit. Insofern kann ich das absolut verstehen. So dieses Körper durch die Gegend auf einer Joggingstrecke bewegen, ist auch nicht meins. Aber so dieser Teamgedanke dahinter, genau, auch Challenge, Turnier, Spiel, gewinnen, verlieren ist blöd, aber das gehört dazu, lernst du auch viel.
Ja.
Viel
wahrscheinlich sogar
Training.
Mehr.
Ja, viel Kopfsache, unheimlich viel. Und man lernt nie aus. Ich mache das jetzt schon, weiß nicht, also in dieser Mannschaft seit 15, 16 Jahren. Man lernt nie aus. Es kommt immer wieder das neue Level an Herausforderungen, weil man wird älter, die Knochen bewegen sich nicht mehr so wie vor, also ganz ehrlich, wie mit 20. Und dann ist diese Challenge immer neu da. Es hört nie auf und das ist gut. Es ist richtig gut.
Ich finde, du lernst auch dich selbst und die anderen total gut kennen. Also ich kenne zum Beispiel, wenn Menschen so Placebarring, also so kämpfen, aber jetzt nicht, es geht um alles, um die, weiß ich nicht, um den Titel, sondern einfach so miteinander kämpfen. Da hat mir Itchy mal gesagt, im Kampf zeigt sich ganz schnell der Charakter. Und ich so, hä, was meint er damit? Und dann habe ich so gemerkt, stimmt, weil du siehst sofort, okay, ist er einfach körperlich überlegen und kloppt da jetzt die andere hier so zu oder ist er total fair und lässt sie auch mal rankommen, lässt sie auch mal treffen, wird er sauer, wenn er getroffen wird. Also du erkennst sehr schnell, wie Menschen sich auch im Leben verhalten im Kampfsport. Und wahrscheinlich nicht nur im Kampfsport, sondern überhaupt im Sport, in Mannschaftssportarten erkennst du sehr schnell, okay, wer ist hier der Natural Leader, wer ist jemand, der eher so zuspielt und auch für den anderen mal ein eigenes Tor vergeben lässt. Also ja, das finde ich
im Sport und Spiel habe ich gelernt. Lernt man ja im Sport und Spiel. Ja, also mein erster Streit war mit meinem Mann war bei Monopoly spielen. Mhm. Da waren wir beide nicht so ganz vorbildlich im Verlieren. geht gar nicht. Verlieren geht nicht. So.
Will gelernt sein.
Das darf man lernen. Ich habe eine sehr persönliche Frage an der Stelle, weil wir gerade über deine Mama im Publikum gesprochen haben, die da jetzt gerade sitzt und uns zuhört und zusieht. Gibt es auch einen Papa?
Ja, es gibt auch einen.
Oder saß?
Ja, tatsächlich. Und also es ist so, das habe ich lustigerweise auch vor kurzem in einem Workshop benutzt. Mein Vater war eher sehr selten da.
Und ich habe es gesehen. Also ich deinen Workshop, aber erzähl mal, unsere Zuhörer haben das, ich habe es mir angeguckt, das war schön. Erzähl mal.
Ja, mein Vater ist ein Perfektionist und auch natürlich, wir alle haben Teile von beiden unseren Eltern in uns. Ja, ich habe auch, danke nochmal Papa, die perfektionistische Seite in mir, an der ich viel arbeite, die auch loszulassen, die innere Kritikerin, die auch... Ja, also als ich habe zum Beispiel mein Abitur nachgemacht, das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, da mich nochmal in so ein Schulgebilde reinzubegeben. Und das war dann ja auch schon einen Moment lang aus der Schule raus gewesen, mich da hinzusetzen und den Lehrern und auch Sachen zu lernen, wo ich gar nicht denke, warum muss ich die jetzt überhaupt sowas wissen für mein Leben? Und dann habe ich mich aber richtig reingekniet und habe ein super gutes 1,1 Abi gemacht und dann hat mein Vater gesagt, aber warum 1,1?
Ja, verdammt. Schade. Hättest du mal morgen gemacht, dann wäre die Prüfung besser ausgefallen.
Ja, hättest du mal einfach noch mehr also.
Ach du meine Güte, ja, okay.
Und diese Situation beschreibt mein Vater sehr gut, der natürlich auch mit seinen Dingen zu kämpfen hat und wahrscheinlich hat sein Vater auch zu ihm gesagt, ja, aber warum hast du deinen Doktor Titel nur mit Summa Cum Laude gemacht und nicht hier als Bester von allen Ausländern in Deutschland oder weil, ja, keine Ahnung. Mhm. Das sind halt so Sachen, die wir übernehmen und mir kommt es auch so vor, dass wir so die erste Generation sind, die den Luxus hat, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Mhm. Was sind meine limitierenden Glaubenssätze? Was sind Sachen, die ich ohne sie zu hinterfragen von meinen Eltern übernommen habe und gar nicht so gut finde. So, mein Vater hat auch, der kommt aus dem Iran. Und meine Mutter und ich sagen manchmal aus Spaß, ja, das ist iranische Zeitrechnung, weil der einfach immer zu spät ist. Immer so lange schon zu spät. Und ich weiß noch, da hatte ich eine Theaterpremiere und ich wollte auch, dass mein Vater das auch mal sieht. Also, muss auch sagen, im Iran werden ja ist Schauspieler jetzt nicht so ein angesehener Beruf. Da es wäre, also meinem Vater wäre es viel lieber gewesen, wenn ich Medizin studiert hätte oder Ingenieurin geworden wäre oder also sowas in die Richtung. Aber Schauspielerin,
da hat er auch noch gut.
Ja. Tierärztin wäre wahrscheinlich gerade noch so gegangen, weil im weitesten Sinne, vielleicht werde ich ja nochmal eine Fernsehärztin und dann ist mein Vater sehr stolz auf mich. Ich bin froh, dass ich das ablegen konnte und nicht seinen Traum versucht habe zu erfüllen in meinem Leben, sondern meinem Traum gefolgt bin und eben kurz nach der 12. Klasse mein Abi erstmal abgebrochen habe und Schauspiel gemacht habe und meinen Träumen nachgejagt bin und nicht denen von meinem Vater.
Schön.
Und da bin ich ganz froh drüber. Und ja, ach so, das wollte ich noch sagen. Und da sitze ich kurz vor der Premiere. Ich sitze schon auf der Bühne und will, gleich geht's los. Mein Vater sollte auch mal kommen und gucken, ist aus dem Kind noch was geworden, obwohl die Schauspielerin so diesem Weg nachgegangen ist. Und ich sitze schon auf der Bühne und die Intendantin von dem Theater kommt zu mir und sagt, Sarah, es geht jetzt los, aber dein Vater ist noch nicht da.
Ach du Mann.
Ich glaub's nicht. Es ist 8:01, wo ist der? Ja. So, okay, wir können jetzt aber nicht ewig auf den warten. Ich so, nee, nochmal schnell hinter die Bühne gerannt, mein Handy. Ich so, Papa, das Stück geht jetzt los, wo bist du? Und ich höre, wie er so sagt, nee, ich habe gerade geparkt, aber in dem Moment höre ich, wie so klick, kluck, klick, kluck, klick, kluck, noch sein Blinker läuft. Ich so, Papa, du hast nicht geparkt. Ich höre den Blinker, wie lange brauchst du? Ja, ich bin gleich da. Ich so, wir warten jetzt 5 Minuten. Er hat es dann geschafft. Aber
Und alle haben auf deinen Vater gewartet.
Alle haben gewartet, bis es losging. Er hat es auch geguckt. Ich glaube, er war auch trotzdem ein bisschen stolz. Und er erfüllt nicht diese Funktion von diesem, wow, ich finde alles toll, was sie macht. Also diese Stimme hat er in mir nicht gefördert. Und wenn ich mich auf was vorbereite und ein bisschen unsicher bin, dann gehe ich nicht der Stimme hinterher, die sagt, du musst aber perfekt sein, bitte, wir wollen das 1-0-Abi, sondern dann gehe ich in die Stimme, die ich von meiner Mutter gelernt habe, die immer gesagt hat, du, Hauptsache nicht sitzen bleiben, ey, du bist so toll, man kann auch nicht in allem gut sein, du bist so ein toller Mensch, ja. Und ich bin tatsächlich auch immer mal wieder auf den letzten Drücker. Also ich bin auch manchmal in der persischen Zeitrechnung, sagen wir so. Und das auch, und sich selber dann in solchen Momenten nicht fertig zu machen, sondern zu merken, hey, ich habe die und die und die und die, alle diese tollen Qualitäten und ich kann nicht in allem die Beste und die Tollste sein. Das hat in meinem Leben eine große Entspannung gebracht und das ist auch eine Sache, die ich total mir geholfen hat und die ich auch seitdem predige. Mach dich nicht kaputt für die Leute, die es eh nicht zu schätzen wissen. Also das ist immer diese 70-30-Regel. 30% der Menschen, statistisch, werden nichts mit dir anfangen können. 30% der Menschen würden nicht zu mir ins Coaching kommen, weil sie lieber das so ganz seriös und mit einem ernsten Blick und vielleicht mit einer Brille haben wollen und nicht, dass jemand sagt so, stell dir doch mal vor, du wüsstest die Antwort, was wäre sie dann? Ja, das liegt nicht jedem, diese Art und Weise zu arbeiten. Oder fragen wir doch mal deine Freundin, was würde die denn in dieser Situation sagen? Und ich bin aber so. Und ich werde jetzt nicht mich abmühen und versuchen, die 30%, die mit mir nichts anfangen können, auch noch zu überzeugen. Das habe ich schon probiert, das geht schief. Ja, konzentriere dich auf die 70, die das so hören wollen. Die vielleicht auch noch einen Schritt deinem Wissen hinterher sind, die das genauso hören wollen, die genau das brauchen, konzentriere dich auf deine Crowd, die das so braucht.
Sehr schön. Sehr, sehr cool. Aufgrund der Zeit, ich muss gerade ein bisschen auf die Uhr gucken, weil wir beide gleich noch Anschlusstermine haben, würde ich gerne,
also machen auf jeden wir Fall persische Zeitrechnung.
Ich habe auf jeden Fall noch 2 Abschlussfragen vorbereitet, die ich jedem Gast und Gästin stelle. Und vorher würde ich gerne trotzdem den Switch machen von der Schauspielerin, deutsche Meisterin in Karate, dann zum Coach. So, und Mama, Papa haben wir gerade beleuchtet. Es gibt unterschiedliche Glaubenssätze. Es gibt das 1,1-Abi. Ich meine, was für eine Bestätigung brauchst du noch, dass du toll bist?
Dass ich gut auswendig lernen kann. Fleißig. Ah, ja, cool. Ich würde sagen, das war schon viel Fleiß auch.
Sehr schön. Und dann dieser Switch, oder es ist ja jetzt nicht Switch, sondern du machst es parallel zum Coach. Und vielleicht erzählst du uns ganz kurz, welche Menschen du begleitest. Welche Crowd ist denn deine? Welche Menschen kommen zu dir? Was tust du für die Menschen, die zu dir kommen?
Cool. Ja, erstmal wollte ich noch eine Sache sagen, dass ich nämlich gar nicht so clever war. Das mit dem Abi habe ich, glaube ich, gemacht, weil ich irgendwem irgendwas noch beweisen wollte. Ich habe tatsächlich mein Abitur, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe es nie wieder gebraucht. Also wäre es ja viel cleverer gewesen zu sagen, ist mir doch egal, was die Leute denken. Ich brauche doch nicht ein Abi, um mich klug oder wertvoll oder irgendwas zu fühlen. Ja, ich war damals noch nicht sicher, will ich studieren? Schauspiel kann man auch ohne Abi studieren. Und ich finde es wichtig, und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich liebe im Coaching, wenn wir uns selber so gut kennenlernen, dass wir Abkürzungen im Leben finden.
Interessant.
Und dann wissen, okay, vielleicht brauche ich das und das gar nicht, sondern was ist denn mein Ziel? Und ganz oft kommen auch Menschen zu mir und haben ein Ziel und dann arbeiten wir eine Session und dann merken wir, wow, das Ziel darunter ist ein ganz anderes. Also erstmal so die richtige Zielklärung. Ich habe gemerkt, lustigerweise, das habe ich gar nicht so im Kopf gehabt, aber ich habe angefangen, meine erste Coaching-Ausbildung habe ich bei Karin Kuschig gemacht, weil ich bei ihrem Coaching war und dachte, wow, die Frau kann ja zaubern. Die kann ja Wissen aus mir rausziehen, was ich vorher gar nicht wusste. Das will ich auch können. Ich wusste gar nicht, wofür. Ich wollte auch nicht Coach werden. Das ist dann irgendwie so passiert. Meine Test-Coachie von meiner Abschlussprüfung war gleich meine erste Klientin. Das ist sehr gut gelaufen. Und dann habe ich bemerkt, dass für mich das Coaching so das perfekt ergänzende andere Stück ist zum Schauspiel. Also so ein bisschen wie Yin und Yang. Dass im Schauspiel geht es darum, okay, wie bin ich, wie sehe ich aus, wie habe ich gespielt? Also natürlich nicht nur darum, aber das ist schon auch ein großer Teil. Da geht es ganz, ganz viel um mich. Und im Coaching, das beste Coaching ist, wenn der andere scheinen kann danach. Und da habe ich gemerkt, dadurch, dass ich ja viel auch auf der Bühne war und vor der Kamera, dass das eine Skill ist, wenn ich Coaching und was ich da so gelernt habe in der Schauspielschule, bei diversen Drehs, vor der Kamera, auf der Bühne, dass ich das total gut anwenden kann, um Experten vor die Kamera oder auf die Bühne zu bringen oder Autoren, also Menschen, die was zu sagen haben, aber noch nicht so richtig wissen, wie oder vielleicht auch einfach nur auf der Bühne des Lebens, also bei dir im Podcast oder auf der Bühne des Lebens, sagen wir jeden Tag etwas. Und haben auch oft was zu sagen. Und es ist ganz wichtig, dass wir dort unsere Wahrheit sprechen können und uns Menschen zuhören. Ja, nicht an die 30%, an die Falschen, aber dass wir Menschen haben, die uns zuhören und unsere Message verstehen und uns verstehen. Und es hilft natürlich, wenn man da so ein paar Speaking- und Bühnenskills hat. Und das hat sich so dann rausgebildet. Das hat dann die perfekte Verschmelzung zwischen Coaching und Schauspiel gebildet, die ich auch sehr, sehr liebe und wo ich merke, das fällt mir richtig leicht. Und da habe ich Bock, auch weiterzugehen und habe auch für dieses Jahr so ein Experiment mal gewagt. Mal wieder was Neues ausprobiert, Sarah. Den Power Circle, wo ich Menschen auch in der Gruppe zusammenbringen will, weil ich merke, es hat immer so was unfassbar gegenseitig Motivierendes und Bezauberndes, wenn wir sehen, wie anderen genau das Gleiche schwerfällt. Und wie wir zusammen dann lernen können. Das ist eigentlich, glaube ich, für mich so das Allerschönste. Und deshalb starte ich. Ja, auch von anderen. Und bei mir, das habe ich aus dem Impro mitgenommen, heiter. Also wenn was passiert, was ein Fehler ist, dann kann man auch jubeln. Dann darf man auch sagen, oh, krass, ich habe ja gerade voll was gelernt. Und
Fehler, juhu, gelernt.
Yay, ja, genau, deshalb wird bei mir in Workshops da wirklich in solchen Momenten gejubelt. Und das ist so das Ding, was ich dieses Jahr mal ausprobieren will. Wie funktioniert das denn
auch in der Gruppe? Auch ein geiler Tipp, richtig cool.
Genau, cool. Oh geil, ich habe gerade was gelernt, wie cool. Super, dann passiert es mir bestimmt nicht gleich nochmal. Und das Beste ist natürlich, wir von den Fehlern der anderen noch beim Zugucken, krass, okay, so hat die ihr M weggekriegt, die ganze Zeit, die sagt nach jedem Satz oder fasst sich ins Gesicht. Das mache ich ja auch. Ach, so geht das, dass man das weglässt. Das ist ja genial. Und ja, da habe ich richtig Lust drauf, in diesem Raum noch weiter auszuprobieren. Und das Verrückte ist, ich habe noch nie so richtig angefangen, das Coaching wirklich zu bewerben. Und bin so froh und dankbar, dass das so, wie es ist, funktioniert und läuft. Und ich hoffe, dass auch dieses Experiment jetzt läuft. Aber ich merke dann immer, die Menschen, die meine Art zu mir hinzieht, die sind auch die richtigen für mich und für die bin ich auch die richtigen. nee, für die bin ich die Richtige. So, und die sind die Richtigen für mich.
Sehr gut.
Deshalb, so würde ich, so würde ich das beschreiben. Wen das anspricht, der ist richtig bei mir.
Wir sind hier gerade im Dezember und diese Folge wird ausgestrahlt als Neujahrsfolge bei mir im Januar. Lass uns ganz kurz, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen, zu deinen Vorsätzen kommen für das nächste Jahr. Also jetzt die Leute, die uns zuhören, für dieses Jahr 2026. Wofür steht das Jahr für dich persönlich?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich frage mich tatsächlich immer in den Rauhnächten, was will ich zurücklassen? Ist auch eine super Frage. Und was will ich mitnehmen oder neu starten? Und was ich auf jeden Fall mitnehmen will, ist das Bewusstsein darüber. Das hat mir nämlich das Jahr 2025 gezeigt, dass wir nicht unsterblich sind. Dass wir oft auch uns viele Gedanken über Dinge machen, die so nie eintreffen. Und ich möchte den Mut fürs Leben mitnehmen. Egal ob auf der Bühne, in Momenten, wo ich so denke, vielleicht sollte ich das sagen oder nicht, dass ich dann einfach sage, nee, sage ich, weil das ist meine Wahrheit. Mit dem Wissen im Hinterkopf, dass ich eh nur für eine bestimmte Zeit hier bin. Und dann ist dieses Spiel des Lebens auch vorbei. Und auch mit diesem Wissen, weil das habe ich halt in 2025 gelernt, dass ich den Menschen, die ich liebe, dass ich denen das auch zeigen will und sagen will und mit denen immer wieder auch die schönste Zeit verbringen will, dass ich ich bin auch süchtig nach Arbeit, ich bin kleiner Workaholic, weil ich so liebe und dennoch auch dran denke, Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen und da die Balance noch besser finden. Und was ich zurücklasse, ist das Grübeln über Situationen, die wahrscheinlich sowieso nicht so eintreten. Und auch, das ist gut, das lasse ich auch zurück, das alles immer in der Theorie wissen zu müssen, sondern lieber eine Entscheidung treffen und dann zu merken, oh, das war keine gute Entscheidung. Ich mache es doch anders, ja? Aber nicht die ganze Zeit, das ist nämlich so, ich will es da ist er wieder, der Perfektionist, ja? Dieses, soll ich das oder nein, ich mach das? Nein, mach doch einfach eins von beidem und dann guck, wie es dir damit geht. Und da gibt's so eine, okay, eine letzte Joker-Übung will ich noch mit euch teilen.
Dann los.
Und zwar ist es, wenn du gerade vor einer Entscheidung stehst. Anna, gibt's bei dir eine? Irgendeine Sache, wo du denkst, okay, muss ich mich entscheiden? Okay. Dann nimmst du jetzt einen tiefen Atemzug ein. Aus durch den Mund. Mach dich ganz leer. Und dann hältst du die Luft an. Und dann darfst du erst weiteratmen jetzt, wenn du die Entscheidung getroffen hast. Es ist so gemein. Ich hasse und liebe es gleichzeitig. So, du hast gelacht. Ich denke mal, du hast die Entscheidung getroffen. Sag mir kurz, ja oder nein.
Das ist super ein bisschen krass, ehrlich. Ich muss gerade einen Lachkrampf. Ja, klar, habe ich mich jetzt entschieden. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Es war ad hoc.
Ja, geil. Ja, zack. Und was nämlich passiert, in dem Moment kannst du nicht mehr so viel denken. Atemnot, Überlebensmodus setzt ein und es ist mehr eine Entscheidung aus Instinkt als vom Köpfchen. Man kann auch nochmal das Herz fragen und so, ne? Aber das ist die Kurzvariante, liebe ich. Und mehr so durchs Leben gehen. Das nehme ich in 2026 mit. Und 25 war ja habe ich jetzt schon ganz viel gelesen, das Jahr der Schlange, das Neunerjahr, alles, was nicht mehr zu dir gehört, fällt ab. Ey Leute, ich kann euch sagen, 2026 wird so ein geiles Jahr. Ich freue mich richtig. Ich freue mich, dass ich in der Neujahrsfolge bin. Und ich freue mich, von euch zu hören, zu lesen. Wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr Fragen habt, dann kommentiert es hier, schreibt uns. Wir freuen uns da, von euch zu hören.
Ich verlinke,
auch, wenn was Geiles
verlinke
im alles, Jahr ja. passiert ist.
Absolut, genau. Das Neujahr steht, also das Jahr, das neue Jahr steht für Neubeginn, habe ich gelernt, genau. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben für zwei Abschlussfragen, weil es ist jetzt knapp. Ich verlinke alles von dir. Podcast, ganz genau. Und du bist ja auch sowieso Profi drin, kurz auf den Punkt zu antworten. Meine vorletzte Frage an dich, liebe Sarah, ist, wem möchtest du gefallen?
Gute Frage. Also natürlich, ich will allen Castern gefallen, die dann Rollen zu vergeben haben und Regisseuren, und ich will meinem Mann gefallen, ich will meiner Family gefallen, ich will meinen Freunden gefallen, ich will so vielen Menschen gefallen. Und das Verrückte ist, in dem Moment, in dem wir Menschen gefallen wollen, gefallen wir denen meistens nicht, weil keiner mag das, wenn wir uns so anbiedern und so dem anderen so anpassen. Und deshalb, das habe ich gemerkt, kann ich meistens umsetzen, nicht immer. Aber am besten gefällst du anderen, wenn du dir selber gefällst. Wenn du dein wahres, authentisches Ich bist, wenn du alle Rollen mal abstreifst und einfach du bist. Und das Gute ist, your vibe attracts your tribe. Wenn du du bist, dann gefällst du auch den Leuten, die zu dir gehören. Und die anderen, das sind die 30%, lass die stehen, die bringen dir eh nichts.
Ja, lass die an dir vorbeilaufen. Genau, sehr gut. Wer möchtest du noch sein und wie weit bist du von diesem Ziel entfernt?
Ich habe das Gefühl, dass ich nah dran bin an der Sarah, die ich sein möchte. Ich habe auch so manchmal so hochmütige Momente, wo ich denke so, geil, jetzt habe ich das ganze Leben verstanden. Warum hat mir das keiner früher? Also solche Momente habe ich manchmal. Und dann merke ich so, warte mal, nee, das war nur der Anfang. Deshalb habe ich das Gefühl, ich bin nah dran und gleichzeitig auch irgendwie trotzdem weit weg. Aber ich finde es total schön, weil ich, du weißt, seit heute, ich liebe Gamification. Und ich habe das Gefühl, dass ich so wie immer so ein Level höher komme mit der Zeit. Mhm. Und ein Stückchen näher an dem, wer ich wirklich bin, dran bin und daran komme und das Leben auch immer mehr verstehe, wie es geht. Und dann wieder, ich habe es auch nicht verstanden. Aber ja, ich möchte die sein, von der die kleine Sarah, die noch auf der Bühne All That She Wants gesungen hat, auf die diese Sarah stolz ist, die möchte ich gerne sein. Und der möchte ich auch gefallen.
Und dann ist der Papa hoffentlich auch glücklich damit. Und Mama sowieso. Und,
klar.
Und die 30%, die anderen 30% lassen wir stehen.
Die finden, also dann, wenn ich wirklich ich bin, dann finden die mich auch noch gut.
Naja. Die mich alle 100 voll.
Und das größte Geschenk, das wir unseren Eltern ja auch machen können, ist wahrscheinlich gar nicht denen zu gefallen, sondern wenn wir, so wie wir sind, happy sind.
Absolut. Daran glaube ich auch ganz fest. Das wissen die vielleicht nicht immer auch, ne? Weil die auch in Sorge leben, so, ne? Das, was du gerade von 25 erzählt hast. Die Eltern leben oft in Sorge, machen sich zu viele Dinge über Dinge, die nie stattfinden oder nie passieren, nie eintreten. Ich danke dir, dass dieser Podcast heute in mein Leben gekommen ist, eingetreten ist, dass das geklappt hat. Ich danke dir vielmals, dass du ja gesagt hast. Das bedeutet mir sehr viel. Du hast heute unheimlich viele wertvolle Tipps geteilt. Und ich danke dir für deine Story, die wir gar nicht vollumfassend erzählt haben. Aber Leute, geht auf Sarahs Instagram-Kanal, hört ihren Podcast, guckt ihre Filme, applaudiert ganz laut, weil jeder Mensch, der auf der Bühne steht, egal vor der Kamera, auf der echten Bühne oder auf der Bühne des Lebens, braucht manchmal Liebe, Anerkennung und Applaus. Es kostet uns nichts, nur ein Lächeln. Ich danke dir, meine Liebe. Bis ganz bald.
Danke dir, das ging direkt ins Herz. Ja, und jedem, man kann auch einfach mal so Lächeln an einem Tag verschenken. Das mache ich manchmal, ganz großzügig. Dann bin ich nämlich in meiner Kraft.
Jawohl. Ich danke dir. Ich danke dir.
Hallo nochmal und vielen, vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt ein Stückchen mutiger und klarer für deinen nächsten Schritt auf die Bühne deines Lebens. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast Bühne frei, schenke mir gerne 5 Sternchen und teile ihn mit einer Freundin oder einem Freund, die ebenfalls von dieser Reise profitieren könnten. Lasst uns diese wichtigen Botschaften in die Welt tragen. Sei gerne ein Teil davon. Und nun sage ich Danke und auf Wiederhören in meinem Podcast Bühne frei für Menschen, die auf der Bühne ihres Lebens stehen. Bis zum nächsten Mal. Deine Anna.
Sarah. Wir befinden uns in meinem Backstage-Bereich. Herzlich willkommen. Fühlst du dich wohl hier bei mir?
Yes, ja. Wenn der Künstler einen in seinen Backstage-Bereich einlädt, dann hat man es geschafft.
Ich hätte jetzt gesagt, ich habe es geschafft, aber okay. Was steht da für dich bereit in deiner Vorstellung? Magst du gerne Erdbeeren essen, ein Säckchen trinken vor deinem großen Auftritt? Du bist der Superstar. Ich bin nur die Moderation. Also, du bist der Superstar.
Verrückterweise, ich trinke nie Alkohol. Und ich glaube, so leicht ein Sitzen vor dem Auftritt, das würde ich lassen. Da würde ich, glaube ich, lieber tief atmen. Aber mit Erdbeeren kannst du bei mir punkten. Himbeeren, Blaubeeren, alle Beeren sowieso. Die liebe ich und die inhaliere ich auch. Wenn wir so eine Schale im Kühlschrank haben, dann ist die meistens nach einem Frühstück sofort weg.
Ist sie weg. Okay, wir stoßen mit Tee an oder so, mit Wasser, bevor es gleich losgeht. Bing. Also der Vorhang ist noch zu und da draußen sitzt ein Publikum, was auf dich wartet. Also du bist heute der Superstar. Ne? Ich darf nochmal daran erinnern, du bist der Superstar. Und in deiner Vorstellung, in deiner Wunschvorstellung, wie viele Menschen warten da draußen auf dich?
Umso mehr, umso besser. Man sieht ja nur die vorderen Reihen. Ich habe schon in großen Theatern gespielt und da habe ich eigentlich nur die vorderen Reihen so gesehen. Dann gehen die Scheinwerfer an und von daher ist es gar nicht so ein großer Unterschied, ob das jetzt 20 oder 20.000 sind. Denn das Mal, wo ich am alleraufgeregtesten war, war als ich, da habe ich ein Theaterstück bekommen, eine Rolle, eine der drei großen Hauptrollen, in einem Theaterstück in London. Und ich habe schon beim Textlernen gemerkt, das ist ein bisschen ein anderer Schuh. Und
Englisch, nehme ich an.
Alles auf Englisch. Ja. Und ich habe auch noch eine Französin gespielt. Das heißt, obwohl meine Muttersprache Deutsch ist, habe ich Englisch mit einem französischen Akzent gespielt. Ja, das. Ich sehe für die Engländer halt eher aus wie eine Französin. Und daher habe ich so geredet, aber natürlich auf Englisch. Und da war ich sehr aufgeregt. Da habe ich am ganzen Körper geschlottert. Und es war tatsächlich ein ziemlich kleines Theater.
Also lag's am französischen Akzent?
Das ist aufgeregt. Ja, ich glaube, Selbstbewusstsein und Souveränität kommt ja auch oft davon, dass wir Dinge wiederholt machen. Und die ersten Male sind natürlich immer viel aufregender, als wenn wir so ein bisschen Routine schon drin haben. Und da war für mich ganz, ganz viel neu. Und auch vieles nicht so richtig vorhersehbar. Und ja, da war ich aufgeregt. Wobei ich für mich sowas gefunden habe, dass ich Aufregung, ich versuche die immer so zu reframen und nicht Aufregung oder Nervosität zu nennen, sondern Vorfreude. Weil damit trickst sich mein Gehirn schon ein bisschen aus und sagt, ja, wieso, ich freue mich ja total. Ich freue mich. Ach so, mein Herz klopft. Oh ja, das ist ja Freude.
Ja, klasse. Jetzt gibst du uns schon die ersten Tipps im Backstage, was ich mit unserem, was ich mit meinem Lampenfieber gleich machen werde. Hoch mit so einer außergewöhnlichen und bekannten Person auf einer Bühne zu stehen, ist ja für mich auch nicht täglich Brot, liebe Sarah. Wer darf denn, du hast gerade gesagt, man sieht eh nur die ersten zwei Reihen. Wer darf da sitzen in deiner Vorstellung? Also du darfst dir alles wünschen. Das dürfen auch Menschen sein, die gar nicht mehr leben oder die bekannt sind und die du noch nie in deinem Leben getroffen hast oder irgendjemand aus deinem nächsten Umkreis.
Was für eine schöne Vorstellung. Also eine Person, die immer bei mir ganz vorne in der ersten Reihe rechts sitzt, ist meine Mama. Also, und zwar egal, ob sie wirklich da ist oder nur in meiner Imagination, weil meine Mama, und das hat mich mein Leben lang begleitet, die ist so wirklich wie mein wohlwollender Begleiter. Die findet alles gut, was ich mache. Ich habe auch schon wirklich sehr schlecht in Hotelbars gesungen und ganz schief und auch heiser. Und meine Mutter saß da und hat mich mit Herzchen in den Augen angeschmachtet. Und ich weiß einfach, da kann nichts schief gehen. Das ist egal, was ich mache. Die findet mich toll. Und deshalb setze ich die mir auch in die erste Reihe, wenn ich irgendwo eine Keynote halte, die ich noch nie gehalten habe. Oder wenn ich merke, heute könnte vielleicht nicht so mein Tag sein, dann setze ich da vorne meine Mutter rein, imaginär, und weiß, ey, mir kann noch gar nichts passieren. Weil die liebt mich, die findet mich toll und was soll schon schief gehen?
Was für ein Geschenk, nicht wahr? Weil meine Mutti nämlich sitzt nämlich daneben.
Ach, meine cool. Ist die auch
macht
so?
Das Gleiche. Macht das Gleiche. Was für ein Glück. Was für ein Geschenk, ja. Nicht wahr? Ja, das hat man gemeint.
Und dann, also ich setze mir dann natürlich in die erste Reihe meine Liebsten. Aber weil ich ja weiß, das ist heute mein Tag, setze ich mir auch da richtig coole Leute rein, wie Eckart Tolle, Deepak Chopra, Laura Seiler sitzt dann natürlich auch am Start, ist doch klar. Die habe ich alle eingeladen zu meiner Power-Keynote, die ich heute halte. Oder spiele ich ein Stück oder halte ich eine Keynote? Ich weiß es nicht, aber es wird auf jeden Fall großartig.
Du gibst ein Interview, also die werden Fragen gestellt, gute Fragen, und du darfst darauf antworten und alle Leute mit deinen Gedanken, mit deiner eigenen persönlichen Story inspirieren. Und alle möglichen Leute waren natürlich gerade auch schon im Backstage, Laura und Eckart Tolle und alle die wichtigen Menschen waren gerade schon im Backstage, haben mit uns Tee getrunken.
Ah, Karin Kuschig war auch gerade, habe ich gerade gesehen.
Ah ja, ja.
Eine meiner Mentorin, ja, und auch Freundin.
Die ist toll.
Ja, das ist toll. Und du hast auch sowas Tolles gerade gesagt, was mich an sie hat denken lassen, weil das ist ja super einfach, wenn mir gute Fragen gestellt werden. Da kann ja gar nichts mehr schief gehen. Also da brauche ich mich ja nur auf den Fragen treiben lassen. Denn gute Fragen führen ja zu einem guten Gespräch. Also jetzt, spätestens jetzt, fühle ich mich vollkommen zu Hause.
Na, jetzt hast du die Latte so hochgehoben, jetzt ja. Jetzt geht's
jetzt
los.
Bist du nämlich
jetzt
aufgeregt.
Jetzt habe ich die größte Vorfreude meines Lebens. So. Ich trickse super. Natürlich nach deinem Tipp mein Gehirn auch aus. Und wenn du jetzt soweit bist und sagst, yes, du nickst. Und wenn du soweit bist und bereit bist, auf die große Bühne zu kommen, bei mir heißt es auf die Bühne deines Lebens, dann kommt jetzt deine Anmoderation, liebe Sarah, alles.
Juhu, das war unser Vorgespräch aus dem Backstage. Schön, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Ja, genau du. Dich feiere ich gerade richtig. Wenn du magst, schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt@annas-stimme.de und erzähl mir gerne, wie dir diese Folge gefallen hat. Ich freue mich sehr auf unser nächstes Wiederhören in meinem Podcast Bühne frei für Menschen, die auf der Bühne ihres Lebens stehen. Deine Anna.